absolut notwendig oder Gamers Delight, Sammlerfluch oder Groschengrab, wir reden über Erweiterungen in der 80. Folge des DSD Brettspiel Podcasts.
DSD, der Brettspiel Podcast.
Ja, hallo erstmal und willkommen zur 80. Folge des DSD Brettspiel Podcasts. Heute setzen wir uns mal mit, je nach Gusto, dem Fluch oder dem Traum eines jeden Brettspielers auseinander, nämlich den Erweiterungen. Gibt es Erweiterungen, die wirklich nötig sind? Gibt es Erweiterungen, die schlicht überflüssig sind? Gibt es Erweiterungen, die Spiele unspielbar machen? All das werden wir heute besprechen. Allerdings kommt, wie immer, als erstes mal die Medienschau. Und da habe ich einen großartigen Film gesehen. Und zwar den Film Hermann mit der Schneeschaufel. Der Film ist von 2014, den findet man sogar auf YouTube für Umme. Das ist ein Film von Dominik M. Singer, der auch gleichzeitig die Hauptrolle spielt, und von Albert Kriwanitsch und Reinhard Schröder. Ja, was soll man sagen? Es geht in dem Film um den titelgebenden Hermann. Hermann lebt bei seiner Großmutter, die ihn ziemlich piesackt, wenn sie dann nicht immer ruft, Hermann, Hilfe! Das Ganze spielt in Österreich und sie hat dann auch so einen leicht tschechischen Akzent dabei. Und immer wenn sie ruft, Hermann, Hilfe, dann hat sie meistens irgendwie eine Aufgabe, wie er soll ihr Essen machen oder die Wäsche machen oder putzen oder ja, auch mal Schnee schaufeln. Und dieser Hermann ist etwas, ja, ich will nicht sagen zurückgeblieben, aber zumindest sehr naiv und ja, macht irgendwie nicht den Eindruck, als sei er die hellste Kerze auf der Geburtstagstorte und bekommt dann aber trotzdem von seinem Großvater, der irgendwann mal verschollen ist, was die Großmutter auch nicht müde wird, permanent zu erwähnen, dass ihr Mann sie ja damals einfach verlassen hat. Der war nämlich Forscher und hat etwas gefunden, und zwar eine Kiste mit Maroni. Und die kriegt er dann auch irgendwann von der Post zugestellt. Und ja, ist ein Brief drin, wo dann drin steht, dass er diese magischen Maroni kriegen soll. Und was macht er? Er setzt sich vors Haus in so eine kleine Bude und will diese magischen Maroni verkaufen, um Geld zu bekommen, weil Taschengeld kriegt er von der Oma nicht. Ja, da gibt es dann auch ein junges Mädchen, das vorbeikommt und diese Maroni von ihm kaufen will. Abgesehen davon, dass er sich natürlich Hals über Kopf in sie verliebt, gibt er ihr auch diese Maroni, wird dann aber wieder mit einem fröhlichen Hermann, Hilfe, wieder reingerufen, wo Oma ihm sagt, er soll Schnee schaufeln. Währenddessen kommt eine Gruppe von Verbrechern. Charlie der Schlitzer und weiß nicht, wie die anderen beiden heißen, Tom die Tunte und weiß ich, wer dritte hat auch irgendeinen Namen, aber ich weiß nicht, wie er heißt. Und ja, sie demolieren den Stand und entführen das Mädchen, weil sie wollen, dass der Boss Bruno der Berserker ein Geburtstagsgeschenk bekommt, nämlich eben jenes Mädchen. Und dann dampfen sie ab. Hermann kommt wieder raus, sieht die Bescherung, sieht auch, dass offensichtlich das Mädchen seiner Träume entführt worden ist und aus lauter Frust isst er eine Maroni. Die Oma hat ihn allerdings zum Schneeschaufeln geschickt, deswegen hat er auch eine Schneeschaufel dabei. Und just in diesem Moment kommen irgendwie Charlie der Schlitzer und Tom die Tunte zurück, weil Charlie der Schlitzer sein Messer vergessen hat am Tatort. Und er scheint eine emotionale Bindung zu diesem Messer zu haben. Ja, nun hat allerdings Hermann schon eine Maroni gegessen und bekommt deswegen Superkräfte, weshalb er mit den beiden kurzen Prozess macht mit der Schneeschaufel. Ja, also man kann mit Schneeschaufeln ziemlich gut köpfen. Und das wird auch in einer zwar drastischen, aber doch extrem überkandidelten Weise dargestellt. Und nachdem ihm dies gelungen ist, schleift er seine Schneeschaufel auch noch ein wenig an und will jetzt hingehen und Bruno den Berserker zur Strecke bringen und gleichzeitig die holde Maid befreien. Ja, wie man vielleicht erkannt hat, ist dieser Film seltsam, aber auch großartig. Also es ist ein Film, dem man ein Budget von vielleicht 30 Euro wirklich gut ansieht, weil die Schauspieler scheinen, also bis auf diesen Dominik M. Singer, der tatsächlich ein österreichischer Schauspieler ist und auch irgendwo schon mal mitgespielt hat, so in einer österreichischen Soko-Folge oder irgendwie sowas, scheinen die alle Laien zu sein. Und zwar Laien, denen man allen noch gesagt hat, pass mal auf, ihr müsst jetzt echt mal noch mehr overacten und das Ganze muss noch bizarrer werden. Also wenn da zum Beispiel Charlie, der Schlitzer, seine Messerkünste vollführt, dann ist das also sowas von over the top und sowas von, ja, eigentlich scheiße, aber dabei dann noch wieder gut. Und ja, so ist es eigentlich mit dem gesamten Film. Also man hat ihnen offensichtlich immer gesagt, irgendwie, wenn sie irgendwas taten, nee, das muss überkandidelt herüberkommen. Ne? Das muss einfach noch verrückter sein. Und so ist der Film. Also ich weiß nicht, ihr beiden kennt den großartigen 80er-Jahre-Film Toxic Avenger, glaube ich, nicht.
Nein, nicht direkt, nein.
Ihr solltet ihn auf jeden Fall gucken, weil erstens gibt es ihn bei YouTube umsonst und zweitens war es der erste Film des großartigen Filmstudios Troma, die, ich glaube, auch alles, was sie produziert haben, direkt für Videokassetten produziert haben. Und das ist einfach der Inbegriff des Trashs. Also beim Toxic Avenger geht es irgendwie so, ein ja, Fitnessstudio-Putzmann fällt in einen Giftmüllkanister und wird dann vollkommen missgestaltet, aber unglaublich stark. Und er macht dann Dinge mit seinem Wischmopp. Und hier macht es Hermann mit der Schneeschaufel. Und ja, wie immer, die Story ist auch ziemlich ähnlich. Also auch so eine Art Revenge-Movie. Und ja, von daher ist das ein großartiger Film. Das kann man nie anders sagen. Witzig ist, also die Troma-Filme waren eigentlich bekannt dafür, dass es Action und Titten gab. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also ne, irgendwie mussten die Mädels zwischendurch immer alle mal barbusig durchs Bild laufen. Und ja, weil man das hier irgendwie nicht so in den Film einbauen konnte, ich weiß nicht, die Schauspielerin, die das Mädchen gespielt hatte, die wollte vielleicht einfach nicht so, aber da hat man einfach dann so eine Zwischeneinblendung gemacht, die gar nichts mit dem Film zu tun hat, wo einfach nur Titten gezeigt werden. Also so ein bisschen auf- und abhüpfen dabei. Also hat gar nichts damit zu tun, sondern so nach der wir unterbrechen den Film jetzt für eine Minute und zeigen Titten. Großartiger Film. Hermann mit der Schneeschaufel muss man gesehen haben. Es ist natürlich nichts für Kinder. Dazu ist der Film zu gewalttätig und Blut spritzt. Allerdings auf eine Art und Weise, die halt das Budget von maximal 30 Euro auch ganz gut vermuten lassen. Also da ist, glaube ich, einiges an Karnevalsrequisiten aus den letzten Jahren der Schauspieler und der Regisseure zum Einsatz gekommen. Sei es irgendwelche Masken, die da als abgeschlagene Köpfe herhalten müssen und sowas. Aber jedenfalls, großartiger Film. Hermann mit der Schneeschaufel auf YouTube zu sehen und von 2014 ist er.
Das erinnert mich vom Titel her sehr an die Legende von
Herman the German.
Bei Herman the German hatte ich Englischleistungskurs.
Ja, aber kennt ihr die tatsächlich, die Story von Herman the German vom Flieger Horst? Hier, wo ist das denn? Ich glaube in WC irgendwo im Bunker. Der Geist von Herman the German.
Nee, das sagt mir gar nichts. Aber bei uns hieß tatsächlich unser Englischleistungslehrer Hermann Brühl, der jetzt leider viel zu früh verstorben ist, den nannten wir auch immer Herman the German. Der uns immer die zum tausendsten Mal die Geschichte When I Was in Coventry erzählt hat.
Oder gibt es tatsächlich sogar einen Film über Herman the German?
Das mag sein, aber auch der hat wahrscheinlich nichts mit Hermann Brühl zu tun.
Das kann durchaus sein, ja. Ich finde leider nicht mehr, wo genau das war. Die Legende vom Geist der Briten.
Aber wo du gerade Geister erwähnst, Dominik.
Ich habe was gespielt.
Ach was?
Ein Spiel, was eigentlich wie für mich gemacht ist. Es ist ein Indie-Spiel mit einer sehr schönen Comic, bisschen vielleicht Anime-Grafik, in der man Stella spielt, die am Anfang des Spiels von der mythologischen Kreatur Charon als neuer Spiritfarer eingeführt wird. Also Charon kennt man vielleicht aus der griechischen Mythologie, der hätte die Seelen eben für Hades ins Nachleben gebracht, und das Ähnliches macht man hier auch. Man fährt mit einem Schiff auf einem Meer herum und geht auf Inseln und trifft dort auf verschiedene Spirits, Geister, und nimmt die mit auf das Boot und muss dann dort die letzten Wünsche erfüllen, bevor man sie dann zu der Everdor bringt, um sie dort ins Jenseits zu begleiten. Man macht das man hat dazu noch gleichzeitig so eine Katze, Daffodil, die aber eigentlich keinen größeren Zweck hat, außer dass man sie ab und zu mal streicheln kann. Eigentlich möchte ich sie meistens nicht streicheln, sondern ich möchte irgendwas anderes machen, aber sie steht halt direkt vor mir und deswegen ist sie markiert und ich streichle sie. Und dabei bekommt man dann eben Aufgaben und muss denen halt auf dem Schiff so ein schönes Plätzchen bauen. Also am Anfang hat man so ein Gästehäuschen und die wollen aber hinterher quasi ihre eigenen kleinen Räumlichkeiten haben. Und man muss denen Essen machen und man muss sie umarmen und sie wollen was Spezielles zu essen. Und dazu muss man angeln und man muss dann irgendwelche Sachen nähen, man muss Holz schneiden, man muss auf die Inseln gehen, um Holz zu sammeln. Und unendlich viele kleine Nebenaufgaben. Und das ist halt der Grund für mich, weswegen mir das Spiel nicht so riesig gefällt. Die Prämisse finde ich ganz cool, dass man eben jemand ist, der Personen oder Geister ins Jenseits bringt und nochmal die letzten Wünsche erfüllen muss und sie erzählen, und man redet, befreundet sich mit denen an und die erzählen halt, was, wie soll das alles hier ist mit ihr, aber dass sie doch noch diese ein oder andere Problemchen haben und ob Stella nicht dabei helfen könnte, und man hilft ihr dann auch gerne. Aber durch diese ganzen repetitiven Kleinigkeitsaufgaben, die man ständig machen muss, dass man Salat pflanzen muss, den Salat gießen muss, dann den Salat ernten muss, dann dass den Salat mit irgendwas kochen muss, mit den Fischen, die man dann gefangen hat. Finde ich, ich mache 90% oder 95% des Spiels mache ich irgendwelche langweiligen, repetitiven Aufgaben, und das stört mich. Also das Spiel wurde gut angenommen, weil es eben so viel Spielcharakter im Gegensatz zur Story, also eigentlich gefühlt ist es ein Storyspiel, wo massenhaft Minispielchen draufgepatscht wurden. Ich habe halt, wie heißt dieses Farm-Simulation, die jetzt auch so per Kickstarter ja noch so ein Brettspiel-Umsetzung bekommen hat.
Ich weiß nicht, ich kenne nur den Landwirtschaftssimulator.
Nee, diese... Ich kenne auch nur den LKW-Simulator, wo du im Stau stehen kannst und so.
Nee, diese auch so ein bisschen 2D-Indie-Grafik hatte, der es auch so super populär war. Fällt jetzt gerade nicht ein, aber...
Ich kann nicht verstehen, dass Landwirtschaftssimulatoren in irgendeiner Weise populär sind, aber ja...
Stardew Valley war es, was ich meinte.
Okay.
Und da machst du ja auch so, also ich habe es halt nie gespielt, aber ich glaube, da macht man auch halt, man bewässert seinen Garten und so weiter.
Also so.
Mir macht das halt keinen Spaß. Und das ist halt für mich das hauptsächliche Problem. Also ich finde halt, mit der Story finde ich eigentlich ganz nett und eigentlich auch dann die Wünsche zu erfüllen und sie dann am Ende, wenn man dann die Wünsche erfüllt hat und jetzt die einem sagen, ja, ich bin bereit, dann bringt man sie halt zu Everdor, dann erzählen sie nochmal, wie nett das jetzt alles war mit ihr, also wie gern sie mit dir gearbeitet haben und dass du so viel für sie gemacht hast und das wäre doch alles so schön gewesen. Und du bringst sie dann mit so einem Tränchen im Auge dann eben zu dieser Everdor, wo sie dann zum Licht werden. Finde ich eigentlich ganz schön, wäre eigentlich auch mit dieser Melancholie, ist eigentlich auch meins. Und wie gesagt, der Zeichenstil wunderbar, schön animiert, alles, aber diese ständigen kleinen Aufgaben, mit der du eigentlich mehr als 95% des Spiels beschäftigt bist, die langweilen mich einfach nur. Und das hält mich echt davon ab, das Spiel zu mögen. Also deswegen von mir jetzt keine richtige Empfehlung. Also man kann es mal anschauen, wer jetzt den, ich habe es halt jetzt beim Game Pass gespielt, also wer den Game Pass, Xbox Game Pass hat, kann das da gerne mal spielen, ausprobieren. Ich glaube, wenn es im Angebot ist, kostet es auch bei kostet auch nicht so viel bei Steam oder so. Kann man es auch mal versuchen. Aber man muss sich halt bewusst sein, dass man sehr viel kleine Minispielchen macht, um irgendwelche Ressourcen zu sammeln, zu verarbeiten und sonst. Ja. Also von daher, Spiritfarer.
Ja. Hört sich auch tatsächlich wie eine Konsolenumsetzung eines Eurogames an, bei der man einem deutschen Autor Drogen ins Essen gemischt hat, ohne dass der das wusste. Was aber dazu führt, dass es zwar grundsätzlich eine gute Idee ist, aber letztendlich nichts bringt. Und der gleiche Scheiß wie immer rauskommt, aber halt ein wenig abgedrehter.
Abgedreht ist aber ein sehr schönes Stichwort zu dem, was ich mir angeschaut habe. Wir hatten hier schon mal drüber gesprochen und im Pre-Talk möchte ich es jetzt mal nennen, also in der Vorabsprache, die ohne Zuhörer stattfindet, kam raus, dass der Dirk das, glaube ich, auch gehört hatte, jawohl, beziehungsweise geschaut. Wir haben voller Begeisterung dem Termin entgegengefiebert und da war es endlich Staffel 2 von Love, Death and Robots. Jawohl. Es ist grandios. Wer tatsächlich Staffel 1 mochte, wird Staffel 2 wahrscheinlich auch mögen. Was gefiel mir am besten? Mir gefällt generell an diesem Format sehr gut, dass es ein sehr starker Plot-Twist ist, dass es eben nicht so diese klassischen Erwartungsgenres sind, die da bedient werden, sondern dass man phasenweise echt keine Ahnung hat, bis kurz vor Schluss, was da jetzt gleich abgeht. Es ist manchmal auch absolut weit hergeholt, wo ich denke, okay, nein. Und inhaltlich, was hat mir am besten gefallen? Es gibt eine sehr, sehr schöne Episode, die in einer Zeichentrick-Variante dargestellt ist, wo gezeigt wird, was wäre, wenn sich der vollautomatisierte Reinigungsroboter gegen den Menschen wendet. Ne?
Genau. Und das ist der Grund, weshalb ich keinen Saugroboter kriege.
Ja, ich habe auch keinen. Ne? Also meine sind alle noch gute alte Handarbeit mit Einschalten, Ausschalten. Es ist herrlich. Inhaltlich sind es ja immer so kurze Clips, in der Regel sage ich jetzt mal so zwischen 8 und 15 Minuten. Und bei diesem geht es tatsächlich darum, dass eine ältere Dame, die Menschen sind mittlerweile nahezu alle abhängig von Maschinen, keiner läuft noch aus eigener Muskelkraft, man hat künstliche Beine, die einen durch die Gegend tragen, alles ist teil- oder vollautomatisiert, wird von einem riesigen Megamind kontrolliert und bei diesem speziellen Modell, wie schon angesprochen, dieser Allround-Saugroboter, stimmt etwas nicht. Beziehungsweise die Besitzerin gerät mit ihm in eine Art Streit um die Position eines Bildes. Und dieser kleine Stein des Anstoßes sorgt eben dafür, dass dieser Roboter quasi alles bereinigen möchte und bereinigen im eher nicht positiven Sinne, sprich wir machen die Wohnung schädlingsfrei und zu den Schädlingen zählen in diesem Fall auch Menschen und Haustiere, die ja die natürliche Ordnung, auf die der Roboter programmiert ist, stören. Und sie hängt die ganze Zeit in einer digitalen Warteschleife mit einem Telefon, das sich quasi in ihrer Handinnenfläche befindet, wo sie dann auf ihrer Hand herumtippt, so und dann, wenn ihr Roboter durchdreht und sie sich in Gefahr befinden, drücken sie die 1. Haben sie schon versucht, ihn ein- und auszuschalten, drücken sie die 2. Und so geht immer dieses ganze Repertoire runter. Und dann, glauben sie, dass sie es schaffen, ihn auszuschalten, drücken sie die 1. Wenn sie nicht glauben, dass sie es schaffen, ihn auszuschalten, drücken sie die 2. Bleiben sie bitte in der Leitung. Ich fühlte mich sehr erinnert, wenn ich an einer Service-Hotline hänge und dort irgendwie irgendwen versuche zu erreichen. Von daher, naja, ich habe auf jeden Fall herzlich gelacht. Ich fand es war eine meiner Lieblingsfolgen.
Also war auch tatsächlich eine meiner Lieblings, weil die einfach auch sehr lustig ist.
Ja, natürlich. Es ist wirklich irre komisch.
und auch niedlich gezeichnet. Ich finde, das ist so ein bisschen der, oder was heißt gezeichnet, also animiert, das ist so ein bisschen so der Stil von, wie hieß das denn nochmal, mit Aussicht auf Fleischbällchen?
Ja, genau. Heiter mit Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen oder auch so mit The Incredibles, so ähnlich war das auch gezeichnet und Megamind, so in dieser Zeichengenre.
Ja. Was ich auch ziemlich gut fand, das war einmal dieser Film Snow in der Wüste.
Oh ja, auch herrlich.
Wo ich echt sagen muss, ich habe noch nie irgendwas gesehen, was so geil animiert war.
Ja, sehr gut umgesetzt.
Ich habe echt nicht erkannt, sind das richtige Schauspieler, aber es ist tatsächlich eine Animation.
Also ja.
Love, Death and Robots hat tatsächlich nur eine Folge
Episode, ja,
in der 1. ersten Staffel, wo tatsächlich richtige Personen mitspielen.
Ja, mit dem Kühlschrank. Ja.
Echt, wo ich gesagt habe, nachdem ich das gesehen habe, ja, Schauspieler braucht man nicht mehr.
Nee, das war wirklich grandios.
Extrem gut gemacht. Die Story war in Ordnung. Aber wie gesagt, das war halt eben echt, was Grafik kann. Und was ich ganz gut fand, das war Im hohen Gras, weil das sehr Lovecraft-esk war.
Ja, stimmt. Im hohen Gras war tatsächlich sehr Lovecraft-esk.
Eben kein Roboter drin vorkam.
Nee, da kam kein Roboter. Es kommt ja nicht auch immer ein Roboter drin vor. Ne? Manchmal geht es ja nur um Love, Death. Ne? Manchmal ist das ja auch dabei. Wo ich auch viel gelacht habe, war tatsächlich, beziehungsweise mich geschaudert auch, es gibt diesmal wieder einen Stop-Motion-Beitrag. Da geht es um den Nikolaus.
Das war
richtig cool. Also eine alternative Wahrheit über die Person des Santa Claus hereingespielt wird mit Kindern und wie auch der Test funktioniert, ob sie artig waren oder nicht. Und an dieser Stelle ein kleiner Spoiler, die Zunge spielt dabei eine große Rolle.
Und man weiß dann auch, wo die Geschenke herkommen.
Ja, ab dann ist man auch sehr, sehr artig für das nächste Jahr. Das war schon sehr motivierend, ja. Doch, also ich fand's toll. Ich habe wirklich viel Spaß gehabt, obwohl in Summe sind das vielleicht 45 Minuten gewesen, ne? Die ganze Staffel.
Nö, war schon ein bisschen
mehr. War vielleicht eine
waren,
Stunde.
Glaube ich, ja 8 Folgen.
8 Folgen, 10 Minuten.
Ungefähr 10 Minuten.
Ja, hast recht. Ein bisschen mehr.
Also es gab auch einige, die ich nicht so gut fand. Also zum Beispiel dieses mit den Walen auf diesem Eisplaneten. Das fand ich ein bisschen doof.
Ja.
Aber es war halt mir auch zu Manga.
Ja, okay, jetzt verstehe ich. Das ist tatsächlich so, dass es oftmals abhängig ist davon, wie sehr einem der Zeichenstil zusagt und ob das was wird oder nicht.
Also sie sind alle trennt voneinander, also sind alles so Kurzfilme im Grunde genommen? Also
Kurzfilme sind. Ja.
Okay.
Keine Anspielungen, dann im Abspann erkennst du auch immer unterschiedliche Produktionen, verschiedene Regisseure und. Aber das finde ich, tut dem Ganzen keinen Abbruch. Also gerade, dass du so verschiedene kleine hast. Mir sagt einer, es sei sehr ähnlich wie Matrix. Es gibt wohl von Matrix auch eine Serie, wo lauter solche Kurzsequenzen drin sind, die vom Leben in der Matrix handeln. Und da muss ich mal recherchieren. Vielleicht kann ich euch das ja nächstes Mal
vorstellen. Also es gibt Animatrix.
Wahrscheinlich wird es das sein, damals. Ja.
Animatrix, da waren auch so viele kleinere Kurzfilme, auch manche so videomäßig animiert, manche Zeichen, also so comicmäßig.
Ja, genau so ähnlich soll das sein.
Was ich auch ein bisschen doof fand, das fand ich diese Geschichte mit den Kindern. Wo dann irgendwie so eine Art Blade Runner, die aber irgendwie, weil die Menschen mittlerweile alle unsterblich sind, darf es keine Kinder mehr geben, weil sonst ist irgendwann das Boot voll.
Ja.
Und dann gibt es so Blade Runner-mäßig Leute, die dann eben die Kinder liquidieren müssen, die dann doch irgendwelche Leute, die sich fortpflanzen wollen, gekriegt haben. Und der ist mir am Ende dann zu rührselig geworden.
Ja.
Also.
Fand ich auch nicht so gut. Nee. Aber das ist ja, wie gesagt, jeder mag halt mal den einen, mal den anderen und es spricht halt komplett verschiedene Genres.
Ja, das ist voll richtig. Also wirklich, Love, Death and Robots, auch von mir.
Meine Empfehlung wert,
ja. Muss man gucken.
Ja.
Damit man...
Also muss ich noch nachholen.
Ja. Musst du noch nachholen.
Wird dir auch gefallen. Also gehe ich von aus.
Ja, wenn auch nicht alles, ein paar Sachen wird dir gefallen, ja.
Was möglicherweise nicht jedem gefällt, wenn er nicht gerade unbedingt Superhelden-Fan ist, ist eine Serie, die ich noch geschaut habe. Und zwar ist die auch quasi noch euterwarm bei Netflix gestartet. Und zwar geht es um Jupiter's Legacy. Jupiter's Legacy ist eigentlich eine Comicserie von Mark Millar. Der hat unter anderem ziemlich viel fürs Marvel Ultimate Universum geschrieben, von dem stammt Civil War. Der hat aber auch Kick-Ass und Kingsman gemacht.
Hm. Also doch interessante Sachen noch.
Ja, also der hat, also Mark Miller ist schon ein ziemlicher Star, muss man sagen, was die Comicmacher angeht. Und zusammen hat er Jupiter's Legacy mit Frank Quitely gemacht, der auch sogar viel für DC gearbeitet hat. Worum geht's? Es geht um eine Familie, die Familie Sampson, bestehend aus Sheldon oder auch The Utopian, gespielt von Josh Duhamel, seine Frau Grace oder auch Lady Liberty, gespielt von Leslie Bibb, und der Tochter Chloe, gespielt von Elena Kampouris, und dem Sohn Brandon oder auch The Paragon, gespielt von Andrew Horton. Und dann gibt es auch noch einen Onkel, nämlich Walter, der reüssiert auch als Brainwave, gespielt von Ben Daniels. Ja, wie man aus den Beinamen erkennen kann, sind das allesamt Superhelden. Bis auf Chloe. Chloe hatte keinen Bock, die ist zwar auch Superkräfte, weil sie ja nun auch ein Kind von zwei Superhelden ist, aber sie hat keinen Bock, die ist lieber Model geworden und außerdem, ja,
also hat einen richtigen Job gemacht.
Ja, ziemlich drogensüchtig und so. Hat so ein typisches Partygirl.
It-Girl nennt man sowas, glaube ich.
Ah ja, das macht durchaus sein. Jedenfalls, in dem Film gibt es ganz zu Anfang einen großen Kulminationspunkt. Und zwar werden die Familienangehörigen und auch ein paar andere Superhelden, es gibt also auch noch mehr, von einem Superschurken angegriffen, Blackstar. Und die Superhelden kriegen dabei ziemlich aufs Maul, und nachdem zwei Freunde von Paragon von Blackstar getötet worden sind, dreht Paragon so ein bisschen durch und tötet seinerseits Blackstar, der allerdings auch kurz davor ist, seine Eltern zu töten. Das ist allerdings ein Verstoß gegen den Kodex, der vor allem von Sheldon, also The Utopian, aufrechterhalten wird, wonach nämlich Superhelden besser sein müssen als die übrigen Menschen und eben nicht töten dürfen. Und um diesen Kodex entbrennt ziemlich ein Streit. Es stellt sich auch in der Folge heraus, dass Blackstar eigentlich nicht wirklich Blackstar ist, der ist nämlich immer noch im Gefängnis, sondern nur ein Klon, den irgendwer gebaut hat. Parallel zu dieser Geschichte gibt es quasi die Origin-Story der ursprünglichen sechs Superhelden, nämlich Sheldon, Walter, Lady Liberty und dann noch ein junger Schwarzer, der ursprünglich in der Firma vom Vater von Walter und Sheldon gearbeitet hat. Dann noch einen, den sie auf dem Weg auflesen. Und George, der beste Freund von Sheldon. Und wie sie zu ihren Superkräften kommen. Und zwar, Sheldon kriegt, nachdem der schwarze Freitag dazu geführt hat, dass Sheldon und Walters Vater Selbstmord begangen ist. Der ist nämlich dann einfach mal irgendwie vom Hochhaus gesprungen. Da kriegt Sheldon irgendwelche Visionen und wird dann auf so eine Art Heldenreise geschickt. Und diese Origin-Story, die läuft tatsächlich immer komplett parallel. Also sie endet, wenn die ganze Staffel endet, wo auch dann eben die ursprüngliche Serie endet. Und ja, es gibt jedenfalls diese Superhelden-Vereinigung, wo auch eigentlich viele so junge Superhelden Mitglied werden wollen. Halt Chloe nicht. Ne? Die möchte lieber ganz normal ihrem Modeljob nachgehen, was aber auch nicht immer so ganz einfach ist, was vielleicht ein bisschen an ihrer Grundeinstellung und ihrem Drogenkonsum liegt. Aber das Ganze hat einen ziemlichen Cliffhanger am Ende. Und das heißt, man kann davon ausgehen, dass es noch eine zweite Staffel gibt. Zumal das, glaube ich, auch ganz gut läuft. Und ja, das ist nicht schlecht. Also die Handlung ist im Moment noch nicht so dolle, was daran liegt, dass man eben auch parallel diese Origin-Story hat und man weiß, es geht, glaube ich, auf eine ganz andere Geschichte hinaus, die aber in der ersten Staffel noch überhaupt nicht vorkommt. Aber trotzdem, so als Anfang, als Einstieg in die Sache ist das schon ganz gut. Da werde ich mir also auf jeden Fall auch die zweite Staffel angucken, wenn sie denn kommt. Produziert das Ganze recht aufwendig. Die Schauspieler sind jetzt also nicht so bekannt. Und teilweise geht Sheldon bzw. The Utopian den Leuten schon so ein bisschen auf den Nerv mit seinem Pfadfindertum. Aber meine Güte, das ist einfach, glaube ich, auch der Sinn der ganzen Geschichte. Ja, wo dann eben dessen Grundeinstellung, also er ist auch als Privatmann echter, ja, so mit vorm Essen beten wir und wir nehmen keine Drogen und am besten hat er natürlich auch so eine Farm, ne? Am besten hilft Landarbeit, indem man mal so einen Pflug selber zieht und nicht etwa von irgendeinem Trecker oder so ziehen lässt. Also von daher, von mir durchaus eine Empfehlung. Jupiter's Legacy bei Netflix.
Habe ich noch nicht gesehen.
Aber könnte dir durchaus gefallen.
Habe also ich auch auf der Watchlist. Aber
mit so einem Cliffhanger ist halt die Frage, ob ich dann schon einsteigen möchte oder ob ich erst einsteige, wenn dann noch mehr gekommen ist.
Ja gut, da wirst du allerdings tatsächlich bestimmt ein Jahr drauf warten müssen. Ne?
Ja, ja, vermutlich. Aber es ist ja nicht so, dass ich nicht noch andere Serien hätte, die man doch gerne
aber irgendwann gucken wie gesagt, wollte. Du bist ja eigentlich großer Fan von The Boys. Und ja. Hier geht es so ein bisschen tatsächlich auch, also nicht so diese normalen, oh, wir bekämpfen einen Superschurken, sondern auch so ein bisschen Metaplot. Jetzt durchaus ein anderer als bei The Boys, aber eben nicht im Wesentlichen um das Superheldeln, sondern eher so Familienprobleme und solche Geschichten. Ja gut, dann kommen wir zu unserem eigentlichen Thema, den Erweiterungen. Ich habe mal durchgeguckt und ich habe massenweise Erweiterungen.
Ja, also allein schon die Hälfte für ein bestimmtes Spiel?
Ja. Und ob ich die alle gebraucht hätte, ist eine andere Frage. Aber da komme ich später zu. Ich weiß nicht. Ich bin natürlich auch auf der einen Seite so ein bisschen ein Completionist. Also eigentlich will ich alles haben. Bei einigen Sachen ärgere ich mich tatsächlich, dass ich nicht alles habe. Wobei ich dann auch wieder sage, echt, das hättest du nicht gebraucht. Oder beziehungsweise, das brauchst du auch gar nicht. Da hast du dich zwar erst echt drüber geärgert, dass du nicht alles hattest, aber mittlerweile würdest du jetzt auch nicht mehr danach krähen. Jo, wenn es irgendwo sehen würdest, könntest du vielleicht noch mitnehmen, aber so häufig hast du das Spiel einfach auch nicht gespielt, als dass du die Erweiterung noch in irgendeiner Weise hättest einbauen können. Aber nun ja.
Allein das ist ja generell, finde ich, so ein kleines Problem von Erweiterungen, ne? Also wenn die neue Spielmechaniken reinbringen und man häufig mit anderen Spielgruppen spielt und das Spiel generell nicht so häufig spielt, dann wird es halt ein bisschen schwieriger, die mal quasi auf den Tisch zu bringen, weil man bringt halt meistens ja dann doch erstmal, okay, wir spielen heute erstmal nur das Grundspiel und nächstes Mal spielen wir und dann kommt es zum nächsten Mal. Spielen wir die Erweiterung, wir bringen die dann hin.
Auch so schlimm finde ich das eigentlich nicht. Also ich muss gestehen, ich habe viele Erweiterungen schon gespielt, die ich habe oder zumindest angetestet. Aber was mir tatsächlich aufgefallen ist, dass ich manchmal eine ganz spezielle Konstellation von Mitspielern benötige, um mit denen halt auch wirklich sinnvoll die Erweiterung spielen zu können.
Inwiefern?
Dass man einfach einen gewissen Spielspaß braucht, der fortwährend andauert, wenn sich durch die Erweiterung besondere Ergebnisse im Spielverlauf ergeben. Also sprich, wenn sich die Mechanik beändert oder nicht. Wir können ja mal inhaltlich. Ja.
Mal konkreter.
Mein konkretes Beispiel, da wäre ich ja jetzt schon hier im tieferen Vorangehen. Ich habe mir ja Notizen gemacht, ne? Hier nicht ganz Premiere, aber fast. Wo es darum geht, welche Art von Erweiterungen habe ich denn so in meinem Schrank? Und als seltenstes, aber zugleich simpelstes, ist ja die Erweiterung: Durch diese Box dürfen weitere Spieler mit am Spieltisch sitzen. Ja. So quasi, Mensch, ärgere dich nicht, vorher 4 Püppchen, haha, jetzt mit der Erweiterung. 2 weitere Farben und 8 weitere Püppchen. Und dann denke ich mir so, ja, es verändert das Spiel in diesem Fall jetzt nicht. Es können einfach nur 2 Leute mehr mitspielen.
Das macht das Spiel meistens länger, ja. Und die Frage ist halt, ob ob das sinnvoll dann ist, ne?
Das kommt wirklich ganz aufs Spiel an. Das kommt wirklich sehr aufs Spiel an. Also bei manchen ist es eine Ergänzung, weil es plötzlich leichter wird oder schwieriger, wie zum Beispiel bei Zombicide, wo du dann durch neue Charaktere, die einfach manchmal irre stark sind oder einfach rotze unnötig oder einfach, wie Dirk das so schön sagte, als Completionists, du brauchst die, ne? Es ist rausgekommen, es steht Zombicide drauf, ich muss es haben. Also Munchkin ist da ja Weltführer, würde ich behaupten.
Ja gut, aber Munchkin hat jetzt keine Erweiterung für, oh, jetzt kann ein Spieler mehr spielen.
Nee, aber die produzieren tatsächlich halt jedes Jahr eine andere Erweiterung und du sammelst ja fast nur noch. Also da gibt es ja so gut wie gar keine Variation mehr im Spielmodi. Und jetzt diese Erweiterungsvariante ist tatsächlich die, die ich am häufigsten phasenweise hatte, bis ich belehrt wurde, dass das gar nicht immer so gut ist. Und dann habe ich mir eine andere geholt und das ist tatsächlich die quasi Erweiterung im Sinne von neue Spielmechanismen, die eben wirklich das komplette Spiel teilweise verändern. Und konkret denke ich an Port Royal. Bei Port Royal geht es eigentlich immer einer gegen einen. Wer den besten Hafen, die meisten Siegpunkte hat, hat gewonnen. Und es gibt eine Erweiterung, die größere Missionen hat, die also auch mehr Siegpunkte bringen, die auch schwieriger zu besorgen sind. Und dafür gibt es zugleich auch einen Koop-Modus, wo dann eben die gleiche Spieleranzahl mitspielen kann wie vorher, aber sich der Spielmechanismus komplett gewandelt hat. Und es ist immer noch rotzeschwer und ich habe es auch erst dreimal geschafft, obwohl ich es schon häufiger gespielt habe, im Koop-Modus diese Aufträge alle zu erfüllen.
Aber dadurch kommt ja kein neuer Spieler mit rein, ne?
Nee, aber ich kann. Also er ist tatsächlich, vorher ist es ausgelegt auf bis zu 5 und danach darf ich bis zu 7 spielen.
Ah, okay.
Und dann wird auch entschieden, wie viele Missionen ich dann da reinpacke, denn je Mission gibt ja auch immer Siegpunkte.
Also ja, es gibt insbesondere sehr gerne diese 5. Spielererweiterung.
Ja.
Unter anderem zum Beispiel bei Blood Rage, bei Säulen der Erde gibt es das auch.
Mhm.
Und bei Sagrada war, glaube ich, in der ersten Erweiterung war auch für den 5. Spieler, wo ich gesagt habe, jo, ob ich nun mit 4 oder 5, ist mir eigentlich auch egal. Weil, weißt du, das Problem hast du dann, so hast du gesagt, ah, jetzt sind wir gerade 5 und wir können es nicht spielen, weil es nur 4. Ja, dann bist du irgendwie, wenn du die Erweiterung hast, dann bist du halt zu 6. Ne, und denkst dir, ach, jetzt sind wir 6 und wir können nur bis zu 5. Ja, dann muss man halt irgendwie die ganze Geschichte mal mit 3 und 2 aufteilen oder irgendwie sowas, dann geht's dann auch. Dann kann man irgendwie, können die anderen was anders spielen oder so.
Also diese 5. Spielerweiterung ist eine Sache, wo ich sagen würde, brauche ich nicht unbedingt. Also von daher.
Wo es jetzt noch ganz praktisch war, also jetzt nicht 5. Spieler, aber ich finde jetzt Just One, da konntest du durch die neue, da gibt es ja, im Grunde macht die Erweiterung da ja nichts, außer dass sie neue Begriffe reinbringt. Und du hast nochmal 2 von diesen Dry Erase Boards, damit du jetzt mit 9 Leuten dann spielen kannst.
Ja.
Ist jetzt okay mit 9 Leuten. Dann ist die Gefahr natürlich nochmal größer, dass du Sachen wegwischen musst. Aber, ja.
Also dabei würde ich auch sagen, ja, the more the merrier. Das wusste ich gar nicht, dass da 2 neue, ich dachte, da wären nur neue Karten drin. Ich habe mich schon gewundert, dass die so teuer war, die Erweiterung.
Ja, also ich finde sie trotzdem noch relativ teuer dafür, dass eigentlich hauptsächlich ein neuer Stapel, aber es sind eben auch 2 neue Schilder und 2 neue Stifte drin, okay, die jetzt aber einfach nur schwarz sind. Also im Grunde genommen ist es ja auch okay, ja, weil dass da jetzt jeder Spieler eine eigene Farbe hat, braucht man ja einfach nicht bei dem Spiel. Ist ja unwichtig, welcher Spieler welche Farbe hat.
Aber das hat mich zum Beispiel bei Sagrada echt genervt, ne? Wo auch der 5. Spieler dazu kam. Und auch noch so ein bisschen Kram. Aber das Ganze irgendwie, glaube ich, für über 20 Euro beim Spiel, was an sich, glaube ich, nur 32 kostet. Da fand ich das dann ein bisschen Geldschneiderei. Und von daher habe ich dann gesagt, also wenn das für 5 Spieler hätte machen wollen, hätte das gleich machen können. Aber ist auch zu viert halt okay. Spielt sie auch zu dritt gut. Und dann kann man es halt zu 5 nicht spielen. Ne?
Ich glaube, das Run kostet irgendwie so um die 15, irgendwie zwischen 10 und 15 Euro.
Ja.
12 und 15 Euro. Und das ist jetzt okay, ne?
Ja.
Also gerade so bei so Partyspielen, wo es halt darum geht, Begriffe zu erraten, ist einfach mehr Begriffe nicht das Schlechteste, ne?
Ja.
Weil man möchte ja meistens gar nicht groß nochmal. Die Partyspiele sind ja einfach so ein bisschen Unterhaltungswert für mich. Und da brauche ich jetzt nicht noch zig andere neue Mechaniken, sondern ich möchte einfach nicht den gleichen Begriff zum 50. Mal mit den gleichen Wörtern.
Wobei ich auch da sagen würde.
Ja, es sind schon viele Wörter drin.
Zumal ja auch auf jeder Karte 5 Stück drauf sind. Ja. Also wenn du immer nur die 3 nimmst, dann hast du an sich ein Problem, glaube ich. Ja, gibt es auch Erweiterungen, die eurer Meinung nach ein Spiel echt besser machen?
Puh, die ein Spiel echt besser machen.
Also die quasi notwendig sind?
Ich gucke jetzt gerade, also so richtig notwendig. Also ich finde Spiele besser machen, ja. Also ich finde halt jetzt hier dieses, im Wandel der Zeiten, das neue Leaders, neue Wonders, finde ich super. Die haben das ein bisschen halt, haben ein paar Sachen getweakt. Die neuen Mechaniken weiß ich noch nicht mal mehr. Und das ist halt das, ne? Ich habe dann halt immer so meistens so Sachen, ja, das ist ganz cool, aber braucht nicht alles. Wo ich vielleicht sagen würde, was so mit fast notwendig ist, ist vielleicht bei Pandemie auf Messers Schneide.
Ja, das ist wirklich gut.
Einfach damit man ein paar mehr Variationen hat durch neue Rollen und neue Ereignisse, die passieren können. Weil sonst ist das Spiel relativ schnell von der Mechanik her ja durch. Und da finde ich die Messerschneide einfach, neuen Rollen, die neuen Events und auch die sehr einfach reinzubringende Virusvariante. Und das finde ich ist einfach sehr einfach reinzubringen und bringt im Spiel so einen neuen Kniff, der das Spiel auch interessanter macht, ohne dass ich jetzt Schwierigkeiten habe. Während ich zum Beispiel bei Pandemie im Labor, das verändert die Spielmechanik ja sehr stark. Und das ist, ich finde die Erweiterung prinzipiell cool, aber ich würde sie auch fast wieder nie reinbringen, weil zumindest immer, wenn ich mit einer neuen Gruppe spiele, würde ich erstmal das Grundpandemie mit denen spielen, weil halt, wie man ein Virus bekämpft oder beziehungsweise wie man Gegenmittel erfindet, das wird dort ja ziemlich stark verändert. Das ist auch cool, aber ich finde, das ist eine Variante, die kann man mal haben, die kann man mal mit reinbringen, aber die würde ich jetzt nicht jedes Mal reinbringen. Während ich eben auf Messer schneide, die Sachen würde ich schon fast immer sofort mit reinbringen.
Also ich würde sagen, es gibt meines Erachtens eine Erweiterung für ein Spiel, wo ich sagen würde, die ist echt notwendig. Und das war eigentlich ein riesen Vorteil, als sie rausgekommen ist, obwohl die eigentlich meines Erachtens viel zu spät rausgekommen ist, die hätten sie direkt mit rein tun sollen. Und zwar ist das die atomare Allianz-Erweiterung zu Fallout. Fallout okay. Ist ein super Spiel, also gerade für die Leute, die das Videospiel mögen, hat aber den Nachteil, dass es eben nicht kooperativ ist, sondern man gegeneinander spielt. Was sich einfach nicht wirklich organisch anfühlt. Also, ne, das ist einfach nicht das, was du vom Fallout-Spiel erwartest. Ja, man kann das möglicherweise mit dem Fallout-Hintergrund sogar so ein bisschen begründen, aber es fühlt sich halt nicht gut an.
Und das ja, vor allem hat mich ja da gestört immer, dass du dann ja auch diese Storys ja, da gab es ja immer Missionen, die auch weitergeführt werden durch Storys, was eigentlich ziemlich cool war, eine ziemlich coole Mechanik. Aber du hast halt irgendwie die Story gestartet, hast eine Entscheidung getroffen und dann geht irgendwann, musst du eine neue Mission erfüllen und dann macht die irgendjemand anderes und macht dann die Story weiter, was auch dann so wieder.
Ja.
Ich hätte das jetzt anders. Also ja. Teilweise, weil ich in einer anderen Gruppierung bin, aber ich dachte, es wäre so meine Story, ne? Man möchte halt dann bei so einem Rollenspiel auch so ein bisschen seine Story dann ja oder die Story weiterführen und dass die Story einem dann im Grunde weggenommen wird, weil jemand anders die weiterführt. Ist dann so ein bisschen.
Ja, und da das eben auch gegeneinander läuft, da klaut er dir dann natürlich auch tatsächlich dann am Ende noch die Früchte deiner Arbeit.
Ja.
Ja? Also und von daher, da ist Atomare Allianz ist super, weil ab da dann, und das würde ich auch nie mehr anders spielen, eben in der Koop-Variante. Und ich glaube, gleichzeitig kann man es jetzt auch irgendwie vernünftig im Solo-Modus spielen, wenn man da ein Bedürfnis zu hat. Und dann gibt es noch andere, meines Erachtens, notwendige Erweiterungen. Und zwar bei sehr storylastigen Spielen. Da braucht man die Erweiterung einfach, weil es ja quasi wie in der Serie sind, neue Folgen.
Das ja. Kann ich nachvollziehen, wobei ich da auch zu bedenken gebe, dass es wirklich auf die einzelnen Episoden ankommt, wie in der Serie. Manche sind gut, andere sind weniger gut.
Ja, gut. Aber ich hatte jetzt als Beispiel einfach Willen des Wahnsinns.
Ja, ist mir auch als erstes eingefallen.
Dafür hast du ja 5 Millionen Erweiterungen.
Ja, ja, da gibt es zwar 5 Millionen Erweiterungen und es gibt, glaube ich, auch 2 DLCs. Aber das Problem ist, auch seit 2 Jahren kommt nichts mehr.
Ja.
Und da hast du dann tatsächlich wirklich so das Gefühl, als wäre deine Lieblingsserie abgesetzt worden. Ne? Und es ist relativ klar, dass auch zu Widowar nichts mehr rauskommen wird. Und ja, kannst du zwar...
Bis mal eine dritte Edition.
Ja, wahrscheinlich. Kommt irgendwann die dritte Edition. Was ich dann auch ein bisschen Geldschneiderei finde oder so, weil eigentlich, wir wollen ja nichts anderes. Ne? Und ich meine, die Erweiterungen, was ist die großen Erweiterungen, was eben auch die wirklich guten Erweiterungen waren, die haben auch alle irgendwie ein Fuffi gekostet. Und hat es dann irgendwie 3 neue Missionen drin oder 3 neue Abenteuer drin. Ja, und man kann zwar immer noch die alten nochmal spielen, man kann ja auch bei einer Serie immer die alten Folgen nochmal gucken, aber letzten Endes, ja, man will doch irgendwie New Stuff haben. Ne? Und das finde ich bei Widowar wirklich, das trifft mich tief, dass da nichts mehr rauskommt. Ich hätte noch so viele Ideen, was man heute gut rausbringen können. Ne? So Ghule, irgendwas oder ja, ne? Es gibt noch so viele große Alte, wo man noch was machen könnte. Irgendwie 1000 Masken von Yalotatep, wo es tatsächlich ja auch schon die Minis für gab, und zwar aus den alten Arkham Horror Sachen. Weil zumindest in der ersten Auflage waren die Figuren, die dabei waren, waren ja alles diese Arkham-Horror-Figuren von FFG. Und ja, gut, die neuen sind schon ein bisschen besser, aber im Zweifel bei den Monstern hätte man sich da doch einfach bedienen können. Wäre doch echt nicht so schwer gewesen, aber... Und ich hätte auch gedacht, dass es möglicherweise gar nicht so schwer gewesen wäre, ein neuer Abenteuer dafür zu schreiben. Aber gibt's nicht, aber... Ja, ich glaube, das ist das gleiche Problem, was irgendwann auch mal jetzt dieses Herr der Ringe-Reisen durch Mittelerde haben wird. Dass da nämlich auch keine neuen Erweiterungen mehr rauskommen. Ich weiß gar nicht. Ich habe da nicht so den Blick drauf, aber da wäre mir jetzt auch nicht bekannt, dass da so viel in letzter Zeit neu für rausgekommen ist. Kann sein, dass es jetzt schon abgesetzt worden ist.
Aber kann sein, aber ich bin da leider komplett... raus. Also wie gesagt, ich hätte es mich prinzipiell, fand ich es ja nicht uninteressant und ich fand es auch von der Spielmechanik ja auch nett. Aber was mich halt abgeschreckt hat, ist halt, dass es komplett, also Story ist, also durchgezogene Kampagnen-Story. Nee. Während halt Willen des Wahnsinns ja
also, das Monster Abenteuer der Woche,
ne? Ja. Genau. Und das passt zu meinem Spielstil prinzipiell eher, weil ich einfach keine Gruppe habe, mit der ich irgendein Spiel, bis auf eben Pandemic Legacy, einigermaßen regelmäßig und dann durchgespielt habe. Ja. Und deswegen spiele ich eigentlich keine Kampagnenspiele.
Ja. Aber eben das gleiche Problem gibt es ja auch bei allen anderen Story-getriebenen Spielen. Ne? Was weiß ich, bei Detective, Modern Crime, Board Game oder jetzt auch dieses neue von Pegasus, Detective City of Angels. Bei hier den, ach was ist das, wie heißt das nochmal, was du immer so bevorzugst?
Chronicles of Crime,
genau.
Ja, da sind ja die Erweiterungen im Grunde genommen, sind ja fast eigenständige Spiele, finde ich, bei Chronicles of Crime. Also sind halt so...
Ja, du hast einmal im Mittelalter so, oder irgendwie sowas, ne?
Also jetzt genau, jetzt bringen sie ja nochmal andere raus. Da haben sie jetzt eben Mittelalter, dann frühe Neuzeit oder Anfang der Moderne. Ich glaube irgendwie 19. Jahrhundert, 18. Jahrhundert. Und dann bringen sie ja nochmal Zukunft raus. Und die hatten jetzt eben auch bei dem Ursprungsspiel gab es eben das Chronicles of Crime selbst, da gab es noch ein paar DLCs zu und man konnte natürlich noch sich fangemachte Sachen runterladen. Aber dann gab es ja auch diese Erweiterung in Anführungszeichen mit den Noir und den, ach wie ist das mit den Kindern nochmal? Ja, auf jeden Fall gab es dann noch...
Also wo du so 3 Fragezeichen oder so...
ja...
Oder TKKG.
ich finde es jetzt gerade nicht. Naja. Auf jeden Fall waren das ja quasi eigenständige Sachen, die halt jedes Mal eine komplett neue Welt dann gebracht haben, auch in verschiedenen Zeiten. Also das Noir war halt dann, ich glaube eher 60er, 50er, 60er Jahre,
ja, Noir müsste eigentlich
40er sogar, 40er, ja, 40er Jahre und dann die so 70er, 80er, also das mit diesen jugendlichen Detektiven, die so ein bisschen Scooby-Doo teilweise waren. Aber wie gesagt, prinzipiell nicht schlecht, hat halt andere Mechaniken reingebracht, aber würde ich jetzt eben fast als Standalones dann fast schon nehmen, obwohl sie in die gleiche Packung gehören und ein paar Sachen halt zumindest bei dem ursprünglichen Braus. Jetzt die, bei den Mittelalter- und Frühneuzeit-Dingern haben sie ja wirklich gesagt, nö, wir bringen das Stück für Stück also wirklich als Standalone alle raus.
Ja, und jetzt haben sie ja im Prinzip nur die gleiche Mechanik übernommen mit Destinies. Ja, die sind ja komplett weg vom Fälle lösen. Aber wie gesagt, bei Detective, Modern Crime Board Game oder auch City of Angels, das ist einfach so, wenn die Lösung weiß, ist das Spiel echt, brauchst du es nicht mehr. Ne? Ja. Oder auch bei hier den Sherlock Holmes Consulting Detective. Und Mythos Tales. Ja, hast es durch. Ne? Da ist einfach so, da musst du warten, dass was Neues kommt. Und ja, ich weiß nicht, bei Mythos Tales gab es, glaube ich, eine Erweiterung. Bei meinem Consulting Detectives gab es eine Erweiterung, die habe ich aber nicht, weil ich habe ja tatsächlich noch die Version von 1984. Und
ja, ich glaube, die haben dann auch da neue Varianten rausgebracht, oder? Für dieses Sherlock Holmes.
Ja, da ist ja eine Neuauflage gekommen und die hat, glaube ich, auch schon Erweiterungen gekriegt. Meine ich zumindest.
Also irgendwas mit Jack the Ripper oder sowas, dann Western Adventures, dann irgendwas in Queen's Park.
Das weiß ich nicht. Das kann ich dir echt nicht sagen. Ich habe die nicht. Von daher. Also, da würde ich sagen, bei diesen Sachen, bei solchen Spielen, sind einfach Erweiterungen notwendig. Und wie gesagt, bei Widowa seht ihr mich echt weinen, weil die meine Serie abgesetzt haben. Ja, das ist so.
Meinst du, das ist so?
Ja. Also, da ist seit 2 Jahren mindestens nichts mehr rausgekommen. Und sonst kamen die immer so im Halbjahrestakt. Und wenn da jetzt nichts mehr kommt, dann ist da auch nichts. Also noch niemals mehr DLCs kommen da ja mehr.
Und ist ja das gleiche mit Eldritch Horror. Da kommt da, glaube ich, auch nichts mehr gerade.
Nee, ich glaube, das ist auch, da ist jetzt Arkham dritte Edition. Und von daher wird da wohl nichts mehr kommen. Was ich schade finde, aber man kriegt ja auch keine Antwort, wenn man mal FFG fragt. Also wenn man Asmodee fragt, sagen die, wissen wir nicht, hat uns FFG nicht gesagt. Und wenn man bei FFG nachfragt, kriegt man keine Antwort dazu. Und von daher, naja, finde ich auch nicht schade. Und wahrscheinlich kommen sie dann irgendwann in 2-3 Jahren mit einer Neuauflage, so wie bei Descent. Da gab es ja auch irgendwann mal vor, weiß ich nicht, 4 Jahren keine Erweiterungen mehr. Ja. Und jetzt wird groß angekündigt, die neue dritte Auflage, die sehr wie Widowa bzw. Reisen durch Mittelerde aussieht, also auch so App-gesteuert. Ich meine, das gab es ja auch für Descent schon, da gab es ja eine App für, die dann irgendwie nachträglich rausgebracht worden ist. Und ja, wahrscheinlich wird es wieder ein Konvertierungsset geben. Aber ich denke mal, es könnte zum Beispiel auch sein, dass dann eben jetzt die Arbeit, die in Descent Third Edition müsste
dritte,
sein,
genau. Ja. Ja, Third Edition, dritte Edition.
Die da reingesteckt wird, die wird wahrscheinlich auch dazu führen, dass für Reisen durch Mittelerde nicht mehr so richtig viel rauskommt. Was mich ein bisschen wundert, weil eigentlich die Lizenz, glaube ich, gar nicht mehr so preisgünstig sein dürfte. Obwohl ich.
Ist ja nicht die Filmlizenz.
Ja, ne? Ist die Buchlizenz, die ist wahrscheinlich ein bisschen preisgünstiger. Aber ja, gemeinfrei ist es immer noch nicht. Das ist ja, glaube ich, irgendwie aus den 40er Jahren oder so.
Das ist auch sowas, was ich total irritierend finde bei ganz vielen Sachen immer, dass es wirklich an diesem Lizenz-Hickhack scheitert. Und das finde ich so schade, dass einfach wirklich auch gute Szenarien und gute Sachen irgendwo brach liegen, weil irgendein großer Mutterkonzern sich entweder die Namensrechte auf Jahrhunderte gesichert hat oder irgendwas anderes in der Art. Es ist total doof. Also es ärgert mich so ein bisschen, dass da auch so, das nimmt so viel Dynamik daraus.
Naja gut, aber es ist natürlich, was nicht von dir ist. Das,
ja klar, natürlich. Aber
ist halt, es ist halt so, dass wir halt eben Intellectual Property haben. Und was ich auch grundsätzlich für eine ganz gute Angelegenheit halte. Man muss es nicht übertreiben, aber grundsätzlich sollen Leute mit dem, was sie selbst irgendwann mal erfunden haben, durchaus auch Geld machen. Es ist teilweise ein bisschen lästig, wenn irgendwelche Leute oder irgendwelche Firmen auch für Geld und gute Worte dir die Lizenz nicht übertragen, beziehungsweise ne, die einfach sagen, nö, machen wir nicht, machen wir nicht. Ja, wir bezahlen euch auch dafür, nö, machen wir trotzdem nicht. Das war lange Zeit, glaube ich, das Problem bei Dune, wo irgendwie die, ich weiß nicht, ob das die Erben von Frank Herbert waren, die sich da querstellten, konnte man irgendwie das ursprüngliche Dune nicht eine neue Auflage machen, weil die Lizenz war halt ausgelaufen und sie kriegen keine neue mehr. Und jetzt aber offensichtlich doch, weil jetzt wird der Markt, ja, ich will nicht sagen überschwemmt mit Dune-Spielen, aber
es kam jetzt zwei heraus, glaube ich.
Genau, sind zumindest zwei rausgekommen und es ist jetzt, glaube ich, auch schon wieder eine neue Serie Dune angekündigt worden.
Ja, ja, ja.
Also von daher scheint da jetzt irgendwie die Bereitschaft, damit irgendwas zu machen, schon wieder ein bisschen größer zu sein.
Habt ihr denn Erweiterungen gehabt, die für euch das Spiel schlechter gemacht haben? Also wo ihr sagen würdet, boah, niemals mit dieser Erweiterung.
Jein.
Ja, es verändert manchmal das Spielgeschehen so massiv, dass du, ich will nicht sagen weniger Spaß hast, aber anders Spaß hast. Also tatsächlich ist es bei mir phasenweise so, je nachdem mit welcher Erwartung ich bei Zombies halt spiele. Weil einfach manche Star-Charaktere oder sonst was einfach so übermächtig sind, dass das total witzlos ist, sich überhaupt da noch Mühe zu geben. Warum? Die werden doch eh alle niedergeschnetzelt oder ähnliches. Das finde ich schon sehr schade. Das kann eine Ergänzung sein, ja, aber es ist auch manchmal ermüdend. Oder zum Beispiel habe ich auch bei Flashpoint, dem Feuerwehrrettungsspiel, da gibt es ja auch einfach neue Karten, dass du halt nicht mehr die Katze aus dem Haus retten musst, sondern zum Beispiel im U-Boot. Das ist eine Erweiterung, die spielst du genau einmal. Ne? Also du spielst sie einmal und dann hast du rausgefunden, boah, ist rotze schwer, kriege ich nicht gebacken oder es ist relativ eintönig. Das ist einfach blöd mit P.
Also bei mir würde ich sagen, Erweiterungen, die das Spiel schlechter machen. Allerdings auch nur in der Masse. Einzeln sind die vielleicht gar nicht so schlecht.
Ja.
Und zwar geht es um Smash-Up.
Ah ja, Smash-Up, ja. Ist ja ähnlich wie Munchkin. Hast du auch mehr als zwei Erweiterungen drin, kaum spielbar.
Ja, wobei ich bei Munchkin tatsächlich sagen kann, ja, tue ich alles rein, ist scheißegal.
Ja.
Kommt halt zum Teil, also das ist nicht irgendwie, ne, weil die einfach nur auf zwei stapeln und durchmischt werden.
Ja, ja, klar.
Und hier hast du halt mittlerweile, ich weiß nicht, glaube ich, ich habe alleine, glaube ich, mittlerweile wie 45 Fraktionen, und teilweise mit noch neuen Regeln. Also zum Beispiel irgendwie die Cthulhu-Variante hat neue Regeln. Die Munchkin-Variante für Smash-Up hat neue Regeln. Ich glaube auch die Vampire-Werwölfe-Erweiterung hat auch neue Regeln. Dann gibt es jetzt mittlerweile die, ich glaube, das ist in dieser Japan-Erweiterung rausgekommen, wo es dann irgendwie noch so Supermonster gibt oder irgendwie, sind auch wieder neue Regeln. Und das macht einfach ein Spiel, was, als es so nur, was weiß ich, mit drei Erweiterungen, da hattest du so ein bisschen einfach mehr von allem und so, das war wirklich gut. Ne? Wenn dir die ursprünglichen, ich weiß nicht, wie viel waren im ursprünglichen Spiel drin, ich glaube 6 Fraktionen, wenn die nicht ausreichen, dann kannst du auch nochmal 2 dazu tun oder so.
Mhm.
Oder beziehungsweise, ich glaube, in den anderen waren immer dann 4 drin. Du kannst halt 4 dazu tun. Aber mit allen kannst du das halt nicht spielen. Weil es weiß dann ja auch keiner, oh, welche Kombination möchte ich gerne haben.
Ja.
Ja, also das ist von daher, also seit das 125.000 Erweiterungen hat, habe ich Smash-Up nie mehr gespielt. Also doch auf dem Computer, wo ich halt nur die ursprünglichen irgendwie mit Piraten und Aliens und Dinosauriern und so drin habe.
Ja.
Aber eben tatsächlich nicht mehr das Kartenspiel. Also von daher würde ich sagen, in der Masse macht es das Spiel schlecht, weil es einfach nicht mehr handhabbar wird. Und es kommen trotzdem immer noch neue raus. Und ja, wahrscheinlich, obwohl ich tatsächlich jetzt mal so ein paar Sachen nicht schaffe oder so, was soll die ganze Geschichte?
ja, der Leprechaun, der ist schon witzig, aber naja.
Okay. Ja, generell so die Massen an Erweiterungen machen auch so, finde ich, so ein bisschen so ein Spiel kaputt. Also auch Carcassonne zum Beispiel, was 5 Millionen Erweiterungen bekommen hat. Also das Schlimmste war natürlich das Katapult, was das Spiel komplett, jetzt machen wir irgendwie so eine Gag-Sache da drin oder so ein Geschicklichkeitsding, wo wir vorher was halbwegs Strategisches hatten. Und man muss halt auch da wirklich überlegen, welche Erweiterungen packe ich dann rein, weil sonst habe ich einfach viel zu viele Teils, die erstens viel zu groß für jeden Tisch werden. Oder ich habe dann das Problem, dass, ja, das funktioniert mit in Kombination gut, aber ich bekomme die Kombination dann nicht mehr hin, weil die Teile einfach nie kommen, die ich dann bräuchte.
Ja. Also ich muss auch ehrlich sagen, es gibt auch einige Spiele, wo ich sage, die sind so, wie sie rausgekommen sind, gut und elegant. Und wenn ich da die Erweiterung habe, ja, gibt auch viele, wo ich einfach sage, kann man machen, aber habe ich das Bedürfnis dazu? Also so zum Beispiel bei Blutiger Herberge. Da gibt es dann ja noch so eine modulare Erweiterung. Ich glaube einmal mit Zigeunern und dann irgendwie Oma Elses Vermächtnis oder irgendwie sowas. Also wo es dann irgendwie noch Gegenstände gibt. Und wo ich gesagt habe, das Spiel ist so elegant und wirklich so gut. Da will ich mir nicht noch irgendwelche Hackeleien reintun. Ne, weil das sind es dann einfach nur. Das sind Hackeleien, die den Spielspaß nicht erhöhen, aber das Spiel uneleganter machen. Mhm. Ne, weil irgendwelche Fremdkörper da reinkommen. Und von daher habe ich tatsächlich Blutige Herberge oft gespielt und gern gespielt. Finde ich nach wie vor eines meiner Lieblings-Eurogames. Aber hatte noch nie das Bedürfnis, obwohl ich sie habe, die Erweiterung damit reinzutun. So ist es eigentlich bei einigen Spielen, wo ich auch noch nie die Erweiterung rein. Zum Beispiel, ja, ist jetzt irgendwie echt nicht neu, aber Ohne Furcht und Tadel.
Es gibt beides.
Also
meinst du das Kartenspiel oder das, wo es darum geht, wer am Ende die Dingens...
Das Kartenspiel, was auf Englisch Citadels heißt.
Ja, ich weiß, was du meinst, ja.
Da ist ja mittlerweile schon in der... Ja, finde ich auch. Habe ich auch echt lange gerne gespielt. Ich weiß gar nicht, wann das rausgekommen ist. 2008, 2009
sowas. Ja, das ist schon etwas älter, ja. Das ist echt gut.
Und als ich das aber tatsächlich gekauft habe, da war es schon eine neuere Auflage, wo die Erweiterung mit drin ist. Das ist auch wieder irgendwie so eine Zirkuserweiterung. Und da hatte ich auch nie das Bedürfnis, mit denen zu spielen. Also, wo ich gesagt habe, nee, das Spiel ist so, wie es ist, wirklich gut. Da brauche ich nicht irgendwelche Hakeleien, die irgendwelche Sonderregeln haben oder so. Das brauche ich nicht. Also, sowas kommt schon vor. Ja, und dann gibt es bei mir, ich glaube, der größte Teil meiner Erweiterung ist einfach mehr Zeug.
Ja.
Also, wenn ich so sehe, Tannhäuser, habe ich eine Menge Erweiterungen. Also das Einzige, was ich nicht habe von Tannhäuser, sind die Japan-Erweiterungen, weil die ja eigentlich keine Box waren, sondern das waren ja nur Einzelfiguren und, glaube ich, ein Regelheft dazu oder so. Nun muss man natürlich sagen, ist Tannhäuser natürlich auch irgendwie schon uralt und habe ich auch seit Jahren nicht gespielt. Aber auch die ganzen Kickstarter. Ne? Und da ist es dann einfach so eine Sache, wenn ich den Kickstarter kriege, wie jetzt Solomon Kane, ich habe tatsächlich Solomon Kane nur den Grundpledge. Also wo du eben die normale Corebox und die Stretch Goals kriegst. Und ich ärgere mich jetzt schon, dass ich da nicht all-in gegangen bin. Mhm. Also ganz einfach, weil ich gesagt habe, oh, da ist so viel schönes neues Zeug drin. Und ich hätte es so gerne und ich habe es jetzt nicht. Und es gibt einfach keine, gerade bei den Kickstarter-Sachen, gibt es ja für Europäer oder insbesondere für Deutsche oftmals gar keine Möglichkeit, an die Sachen dranzukommen. Auch wenn die in Amerika oder so noch irgendwie verkauft werden. Und von daher ärgert es mich auf der anderen Seite. Das hat mich damals, also als ich meinen ersten Kickstarter gemacht habe, mein erster Kickstarter war Kona, da habe ich mich auch so geärgert, dass ich da nicht gleich alle Erweiterungen dazu gekriegt habe oder beziehungsweise mitgeplätscht habe. Und heute würde ich sagen, boah, hättest du wahrscheinlich auch nicht gebraucht. Mhm. Na? Also von daher, heute trauere ich ihn nicht so sehr nach. Damals hätte ich ihn nachgetrauert. Oder auch, wo ich allerdings immer noch so ein bisschen trauere, ist bei Smog, Rise of Moloch, wo ich ja eigentlich auch eine Menge Erweiterungen gerne noch gehabt hätte, die es natürlich auch nie nach Deutschland schaffen, obwohl es sie teilweise zumindest, glaube ich, in den USA gibt oder auch bei The Others. Da habe ich eben auch nur ganz normal die Corebox und die Sachen, die in Deutschland rausgekommen ist, also die Sünden und ich glaube eine Erweiterung für das Team. Und wo ich gesagt hätte, oh, da hätte ich doch auch das ein oder andere aus den Kickstarter-Sachen, beziehungsweise die zumindest die Boxen mit dem, weiß nicht, Gamma-Team oder Omega-Team oder was weiß ich nicht, wie die heißen, wo es dann halt noch mehr Spielercharaktere gibt. Die hätte ich schon sehr gerne und die gibt es halt in den USA, aber die hatte eben Asmodee nicht auf Deutsch gebracht, weil die gesagt haben, naja, es hat eben auch immer eine wirtschaftliche Frage. Ne? Lohnt das für uns, die zu übersetzen? Und das Problem ist einfach eben, man kommt nicht wirklich gut an amerikanische Sachen dran. Ja, man kann sie auch bestellen und dann bei Tellurian. Ja, die brauchen dann immer irgendwie, weiß ich nicht, 2 Monate, 3 Monate und ich bin ja jemand, der will kaufen. Also, ich will jetzt kaufen, dann will ich es auch jetzt in der Hand haben und nicht erst in 3 Monaten.
Dann ist Kickstarter ja sowieso eigentlich nicht das für dich.
Ja, schon richtig. Manchmal mache ich es dann auch, dass ich irgendwie noch versuche, irgendwelche Erweiterungen über eBay mir noch zu schießen. Dann geht es zumindest ein bisschen schneller, was ich jetzt tatsächlich gemacht habe bei den Marvel United. Da habe ich ja tatsächlich nur die Retail-Version. Ich habe die nicht gebackt, weil, ja, war halt vor allem Avengers und so und keine X-Men und da war ich jetzt nicht so dran interessiert. Aber es gab dann doch so ein paar Charaktere oder Figuren oder so, die ich doch echt gerne haben wollte. Unter anderem natürlich eine, die man aus mir unerfindlichen Gründen nicht in die Grundbox gepackt hat und dafür aus mir ebenfalls völlig unerfindlichen Gründen nur Captain Marvel, nur weil sie einen Film hat, den aber irgendwie eigentlich für Marvel-Verhältnisse kaum einer sehen wollte, weil er halt auch kacke ist. Und das wäre, welche Superheldin?
Skrull?
Ja, natürlich.
Es lag mir auf der Zunge.
Ja, aber ich wusste ja noch. Ja. Nach und, aber es gibt noch 2 andere, die ich eigentlich auch ganz gerne hätte, nämlich She-Hulk und als Gegner dann den Kingpin. Zumal ich da die Miniaturen echt ganz nett finde, also insbesondere beim Kingpin. Also von daher, da gibt es zwar auch Erweiterungen, aber es ist natürlich echt noch nicht klar, ob die nach Deutschland kommen werden. Die es auch wohl zumindest in den USA im Retail geben wird, so Sachen wie Spider-Man und sowas. Also ich sag mal so, wenn die Spider-Man nicht in Retail stecken würden, dann wären sie doof. Hm. Ey, es gibt ja eigentlich kaum populäreren Helden als Spider-Man. Und ja, deswegen, wie gesagt, ich muss dann immer mein Herzchen so lange leiden lassen, bis ich es vergessen habe. Und dann kann ich irgendwann mal sagen, hätte sie eh nicht gespielt. Wo ich aber immer noch sage, ja, aber jetzt hat die Miniaturen gehabt. Die sind schon geil. Allerdings Squirrel Girl, die ich mir dann schon besorgt habe, die habe ich schon gespielt. Und sie ist super. Weil sie hat die Macht von Eichhörnchen. Ohne Frage.
Wichtig.
Ja.
Kann von Baum zu Baum springen.
Nein.
Kann dich mit Nüssen bewerfen.
Wenn sie eine Armee von Eichhörnchen hat, kann sie auf jedem Feld einen Schaden machen.
Ah ja.
Okay. Was echt praktisch ist, auch um so Minions abzuräumen, zum Beispiel. Ja. So ist das.
Gut, dann fällt mir noch zu verwirrenden Erweiterungen Viticulture ein.
Viticulture.
Also ich meine, für Dirk ist halt Viticulture, Eurogame ist halt wahrscheinlich raus. Aber bei Viticulture, da kam ja irgendwann mal die Tuscany-Erweiterung dazu, wo einige sagen würden, die ist jetzt essentiell, weil die ein paar neue Mechaniken reingebracht hat. Und dann haben die Viticulture Essential Edition rausgebracht, was also ein neues Grundspiel war, wo einige Erweiterungen, aber nicht alle, dieses Moduls, des Tuscany-Moduls drin waren. Und dann gab es für diese Essential Edition, gab es Viticulture Tuscany Essential Edition Erweiterung, wo dann wieder Module drin waren, aber glaube ich auch nicht alle, dafür ein paar neue. Das war so, wo man schon sehr gut aufpassen musste, was man dann da an Erweiterungen brauchte und was, welche man sich dann da kaufen sollte, wenn man sich jetzt nicht tiefsinnig damit beschäftigt.
Kann ich tatsächlich nicht zu sagen. Ich habe Viticulture nie gespielt. Ich erkenne aber an, dass das wohl ein ganz gutes Eurogame sein soll, wenn man halt
Wein, ne?
auf Bauerspiele steht. Und ich habe eben auch gehört, dass das rauskam, das muss mir 2014 oder so gewesen sein, dass alle gesagt haben, ja, eigentlich brauchst du eben die Tuscany-Erweiterung, die zumindest beim Kickstarter, glaube ich, mit dabei war, ne?
Ja, das kam 2014 kam die Erweiterung raus, 2013 kam das Spiel selbst heraus und 2015 kam dann die Essential Edition raus, die wahrscheinlich dann im Retail größere Verbreitung hatte, wo dann eben einige dieser Erweiterungen von Tuscany mit in die Viticulture Hauptbox dann reingepackt wurden. Aber ich finde, es hat halt sehr verwirrend gemacht, dadurch, dass halt dann auch noch zusätzlich dann noch ein Jahr später, 2016, dann die Viticulture Tuscany Essential Edition gekauft haben, die eben nochmal Tuscany-Erweiterungen, die in der Essential Edition nicht mit reingekommen sind, reingepackt haben. Und dann noch zusätzliche Erweiterungen. Naja. Wie gesagt, prinzipiell ein schönes Eurogame zum Wein. Also wer so eben auf Bauern und Wein
Bauern Anbau und Wein, genau.
steht. Ja, das ist. Ich fand's nett. Ich habe es zweimal gespielt. Ich glaube, es war in der Essential Edition. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mit der Tuscany Essential Edition noch mitgespielt habe. Aber ich meine, ich hätte es nicht in der Grundvariante gespielt. Ich bin erst später dazugekommen.
Ja. Gut. Und dann gibt es halt auch noch Erweiterungen, die keine Erweiterungen sind.
Ja, das ist ein sehr schönes Thema. Erweiterungen, die eigentlich keine Erweiterungen sind, weil das, was schon da ist, entweder als neues Spiel ist oder das, was schon da ist, einfach nur lauwarm aufgebrüht.
Ja, das will ich gar nicht sagen, aber wo du sagst, okay, du kannst es in den Rest mit reinschmeißen, aber du brauchst den Rest nicht. Das sind zum Beispiel eigentlich hier sämtliche Zombicide-Erweiterungen, glaube ich.
Einige,
also bis auf diese kleinen Boxen, die eigentlich nur Figuren haben. Aber was weiß ich, jetzt beim ersten Zombicide gab es dann ja irgendwie diese Gefängniserweiterung, dann die Rue-Morgue-Erweiterung, die man alle auch ohne das ursprüngliche Zombicide spielen konnte. Und ja, wo ich sagen würde, kann man machen.
Ja, muss man nicht. Muss man nicht zwingend, nee. Gibt halt ein paar neue Zombie-Typen, die dann auch irgendwie ein bisschen drin sind, aber da gibt es ja auch die Erweiterung. Du kannst dir Hunde dazu holen, Vögel können dich angreifen, es gibt eine Abomination, die durch die Wände rennt. Das sind schon andere Mechanismen teilweise, aber es ist jetzt kein Must-Have. Du musst das Grundspiel mögen. Ich glaube, was das grundsätzliche Problem vieler Erweiterungen ist, dass es eine sehr eingeschränkte Fanbase ist. Wenn du kein, also klar, ne, man kauft sich jetzt nicht Grundspiel nur, weil man die Erweiterung dazu geil findet.
Ja, das ist tatsächlich. Also du verkaufst immer von der Erweiterung maximal die Hälfte dessen, was du fürs Grundspiel verkauft hast.
Ja.
Und wenn du dann nur noch viele Erweiterungen hast, also die ersten Erweiterungen, die werden vielleicht noch mitgenommen, aber irgendwie bei der drölfsten Erweiterung, die es vielleicht in den USA schon gibt, da machst du es dann nicht mehr auf Deutsch.
Nee.
Weil da muss man einfach mal sagen, Deutschland ist ein marginaler Markt. Ja? Gegenüber den USA und mittlerweile wahrscheinlich sogar China. Das heißt,
ist in China das tatsächlich so sehr am Boomen?
Ich habe keine Ahnung, wie das in China aussieht. Ich weiß, dass chinesische Übersetzungen von Spielen gefertigt werden, aber wie da die Verkaufszahlen sind, kann ich dir nicht sagen. Aber China hat natürlich enorm viele Leute. Ja, also muss man sagen, also selbst wenn da echt wenig Brettspieler von sind, verkaufst du da trotzdem am Ende noch mehr als in Deutschland.
Und wenn du hast halt weniger Lieferkosten zumindest für alles, was in China produziert wird.
Ja, gut, das ist wohl richtig. Aber, also wie gesagt, das kann ich dir echt nicht sagen. Ich habe nicht den Eindruck, dass in Brettspielen anders als zum Beispiel bei Filmen so besonders auf den chinesischen Markt geschielt wird. Also während ja zum Beispiel Disney mittlerweile ziemlich viele Filme macht, wo man sagt, ja, die
die sollen halt in China verkauft werden. Irgendwie so Mulan oder so, wo man dann eben sogar irgendwelche chinesischen Schauspieler für nimmt, die in China bekannt sind.
Winnie the Pooh zum Beispiel.
Oder jetzt irgendwie kommt auch bei Marvel im MCU irgendwie so ein chinesischer Superheld, von dem ich vorher noch nie gehört habe, Shang-Li oder irgendwie sowas. Puh, so ich sage, ja, der ist offensichtlich nicht, da bin ich nicht Zielgruppe. Also von daher, da habe ich einfach den Eindruck, dass bei Brettspielen noch nicht so, aber ja, wie gesagt, trotzdem, Deutschland ist ein Expertenspiel 2000 Mal verkauft, dann ist das kein großer Markt. Und dann ist natürlich nicht jeder, der das Grundspiel hat, kauft automatisch auch die Erweiterung. Was auch das eine bedingt das andere. Ne? Du hast einen relativ kleinen Markt für eine deutsche Erweiterung, also für eine deutschsprachige Erweiterung. Und die verkauft dann eben weniger. Also dann hast du schon mal an sich nur irgendwie die Hälfte zum Beispiel in der Erweiterung kaufen, hast du schon mal nur 1000 Stück. Entsprechend höher fällt der Preis aus und durch den hohen Preis, ne, wie bei Sagrada, wo ich dann auch schon mal sage, nö, also für das Geld brauche ich dann die Erweiterung nicht.
Mm, ja, ist auch wahr.
Da reduziert sich dann das einfach nochmal. Und das einfach, und dann gibt es halt auch viele, die sagen, naja, ich weiß eh, dass nicht alle Erweiterungen auf Deutsch kommen, dann hole ich mir halt eben die englische Version direkt.
Ja. Ja, das stimmt.
Weil ich dann doch einheitlich haben möchte.
Ja, es ist ja auch leichter, auch allein schon wegen der Übersetzungsfehler. Also ich weiß, bei manchen Spielen, da wurde auch mal heiß diskutiert, wie ist das jetzt zu verstehen? Kann man das jetzt so übersetzen oder anders? Bei Zombieside haben wir das so häufig erlebt und irgendwann haben wir dann tatsächlich eine eigene Liste geschrieben und gesagt, hier, das ist damit gleichzusetzen. Aber da auch ein Fun-Fact, weil ich ja jetzt letztens, was heißt letztens, ist auch schon ein Weilchen her, als es noch Prä-Lockdown war, im Tellurian mich aufgehalten hatte und da hatten wir uns auch über Tabletop unterhalten und das Games Workshop, um eben seine Regelwerke zu vereinheitlichen und seine Vertriebswege und so weiter auch zu vereinheitlichen, dazu übergegangen ist, sogenannte ja, Keywords in seinen Regelwerken einzuführen, um halt einfach zu sagen, was weiß ich, das ist jetzt alles Zwerg und alles, was Zwerg hat, hat die Eigenschaft und dann wird das aber nicht im Deutschen übersetzt als Zwerg, sondern das ist halt ein Krieger mit der Eigenschaft Dwarf. Ne? Punkt. Und das zeigt ja schon, dass diese Internationalisierung oder diese Vereinheitlichung angestrebt ist seitens der Verlage. Und bei Brettspielen, nehme ich mal an, ist das nicht ganz so einfach, da du die ja schlicht übersetzen musst. Wobei, wenn ich jetzt so überlege, weltweiter Markt in Island, als ich damals da gelebt habe, da gab es auch Brettspiele. Die haben aber viel vom amerikanischen Markt übernommen. Das war da auch nicht so das Problem. Außerdem, das ist ein sehr, sehr kleiner Markt. Ne? Die produzieren vielleicht 2 eigene Spiele pro Jahrzehnt. Der Rest wird von denen importiert.
Ja, aber das ist halt das Problem, was du immer in Deutschland hast. Wir sind in der Beziehung einfach verwöhnt. Wir wollen alles auf Deutsch. Und ne, unsere Filme, die müssen bitte auf Deutsch synchronisiert werden.
Hm.
Die meisten anderen Länder haben dann eben nur mit Untertiteln oder sie gucken es halt direkt auf Englisch. Ne? Weil irgendwo alle anderen können auch vernünftig Englisch. Ich weiß nicht, bei uns, wenn ich in irgendwelchen Foren unterwegs bin und dann immer, wenn du über irgendwelche Englisch spielst, kommt das auch auf Deutsch?
Ja, stimmt, das ist tatsächlich
Nein,
so.
Warum auch?
Ja.
Und da kommt dann immer die Spieleschmiede mit rein, ne, wo ich immer sage, das ist die Resterampe für alles, was nicht sexy genug für einen richtigen Kickstarter ist oder für die Leute, die im Englischunterricht nicht richtig aufgepasst haben.
Mhm.
Ja. Aber, ne, wie gesagt, da gibt es halt auch eben viele, die sagen, ich kaufe mir gleich die englische Version. Ne, was soll das? Da muss ich halt nicht mischen.
Ja, aber man hat manchmal eben dann das Problem, dass man Schwierigkeiten hat, hier in Deutschland an die Sachen dann ein bisschen zu kommen.
Naja, gut, aber
weil die Verlage ja trotzdem ihre deutschen Übersetzungen eben erstmal hier präsentieren wollen. Die wollen halt nicht, dass du dann, dafür haben sie sich ja den Aufwand gemacht, das zu übersetzen, dann wollen sie nicht, dass du das Englische kaufst. Deswegen ist es dann ein bisschen schwieriger, häufig die englischen Sachen zu bekommen.
Ja, gut, das ist richtig. Ja, ja gut. Okay. Dann würde ich sagen, sind wir an dieser Stelle durch und bedanken uns wie immer bei unseren Zuhörern fürs Zuhören. Wir hoffen, dass ihr auch in 2 Wochen wieder bei uns reinhört. Da werden wir uns ja mit einem Thema befassen, was wir heute, ich glaube, ganz kurz angerissen haben. Und zwar mit den Neuauflagen. Ne? Und was sind einfach nur Neuauflagen oder überarbeitete Neuauflagen? Und ja, inwieweit führt das zu Verwirrung und inwieweit ist das echt lästig? Und von daher, glaube ich, ein ganz spannendes Thema. Ja, ansonsten würde ich sagen, wir sehen Licht am Tunnelende. Was nämlich das Live-Spielen angeht, könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht irgendwann, ja, zumindest im Juni möglich sein wird. Und dann wie immer mittwochs und donnerstags im Wechsel im Tellurien in Dortmund-Eichlinghofen. Wie es im Cabaret Kö aussieht, wo wir sonst immer ersten Dienstag im Monat spielen, das weiß ich nicht, weil ich glaube, die Gastronomie hat ja sowieso, wenn dann nur Außengastronomie, als zulässig da durch die Corona-Schutzverordnung gewährt bekommen. Ob man da unbedingt spielen kann, weiß ich nicht. Ich bin kein großer Freund des Draußenspielens.
Ja, ich auch nicht.
Zumal,
wenn Sachen wegfliegen und alles.
Ja, zumal wenn der Juni ähnlich wettertechnisch ist wie der Mai, dann glaube ich, ist da, was Biergarten und sowas angeht, sowieso die Idee nicht ganz so gut. Naja, wir werden es sehen. Ansonsten, also auch wenn es da wieder möglich ist, jeden ersten Dienstag im Monat in Dortmund-Hörde. Wir würden uns wie immer freuen, wenn ihr fleißig kommentiert, wenn ihr uns mit Sternen bewerft bei iTunes, wenn ihr uns bei Spotify mit was immer man da wirft, bewirft, auf dass wir da in den Rankinglisten höher kommen und möglicherweise irgendwann mal den großen deutschen Podcastpreis gewinnen und ansonsten alles tut, womit ihr uns eure Liebe spüren lasst. Ja, und bis in 2 Wochen verbleiben wir also wie immer mit einem freundlichen Tschüss.
Ciao, ciao. Tschüss.